Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Michaela Tix und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo Christian.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir zeichnen etwas früher auf als sonst, nämlich schon am Donnerstagnachmittag. Normalerweise zeichnen wir am Freitagmorgen auf. Aber auch so hat man schon eine sehr bewegte Woche, denn in der Energiepolitik hat sich in dieser Woche wirklich einiges getan. Viele Gesetze, auf die wir schon längere Zeit gewartet haben, die zwar teilweise auch schon als Leaks oder als Eckpunkte bekannt waren, sind jetzt in dieser Woche in die Ressortabstimmung gegangen und da wollen wir auf jeden Fall mal einen vertieften Blick drauf werfen. Und lass uns doch mit der Kraftwerksstrategie anfangen. Tatsächlich ja wirklich ein Thema, auf das wir schon lange warten. Natürlich nicht nur wir, sondern die gesamte Energiebranche. Worum geht's? Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Deutschland will aus der Kohle aussteigen. Und ersatzweise soll gesicherte Leistung neu in den Markt kommen. Viele Stromerzeuger, große Unternehmen sagen, der Markt gibt es nicht her. Wir haben so viele erneuerbare Energien im System, dass wir keine Investitionsanreize mehr haben, zum Beispiel Gaskraftwerke neu zu errichten. Und das, ja, Wort Gaskraftwerk ist fast schon ein Reizthema, denn wir haben in den letzten Wochen viele intensive Diskussionen darum gehabt, brauchen wir wirklich so viele Gaskraftwerke? Wie viele Gaskraftwerke brauchen wir? Wir führen mittlerweile schon so lange eine Diskussion über die Kraftwerksstrategie, dass Batteriespeicher mittlerweile eine ernstzunehmende Option für gesicherte Leistung sein könnten oder eben auch nicht. Da gab es wirklich intensive Diskussionen darum. Michaela, hol uns mal ab. Erstens, das Gesetz hat einen neuen Namen, den kannst du jetzt gerne bei uns mal einführen. Und dann nenn es doch mal so die wichtigsten Eckpunkte, die der Gesetzentwurf jetzt mit sich bringt.
Ja, wir müssen jetzt alle eine neue Abkürzung lernen. Also ich spreche es einmal ruhig und bewusst aus für alle, die es noch nicht gehört haben. Entwurf des Stromversorgungssicherheit und Kapazitätengesetz. Abgekürzt StromVKG. Und das müssen wir uns erstmal zu Gemüte führen und auch wieder wiederholen, bis das auch so wie das ENWG einfach im Sprachduktus drin ist. Worum geht es? Wir haben sehr lange drauf gewartet, das hast du ja gesagt, eigentlich seit Jahren kann man sagen. Wir haben diesen Bedarf tatsächlich, Kraftwerke zu bauen, aber auch halt andere Technologien einzubinden. Das hast du ja schön dargestellt. Und alle haben jetzt gewartet, wie sind die Rahmenbedingungen und was wird die Bundesnetzagentur ausschreiben dürfen und wann kann das passieren? Und da haben wir ja als Redaktion immer wieder gehört, ein Termin wurde abgesagt, der nächste Termin wurde abgesagt, der dritte Termin wurde abgesagt. Also wir waren alle, glaube ich, nicht nur die Marktteilnehmer, sondern auch die Journalisten kräftig genervt. Und jetzt liegt dieses Ding endlich vor. Es hat 194 Seiten. Und ja, da sind auch einige Regelungen drin, die nicht allen Marktteilnehmern schmecken, kann man einfach so sagen.
Dann lass uns doch da mal reingehen. 194 Seiten geplant sind im Prinzip drei größere Ausschreibungszyklen. Lass uns mal mit dem ersten anfangen. Es sind noch zwei Ausschreibungen in diesem Jahr geplant. Welche Technologien dürfen da zum Zug kommen?
Das scheint, so ist es zu lesen im Gesetz, deutlich auf Gaskraftwerke zugeschnitten zu sein. Das ist ja die Diskussion, über die wir auch gerade schon gesprochen haben. Also von der Größenordnung sind es zweimal 4,5 Gigawatt, also ein ordentlicher Batzen, 9 Gigawatt insgesamt. Das ist so das größte Stück vom Kuchen. Da soll es schon in Anfang September und dann die zweite Runde im Dezember stattfinden. September wird schon sportlich werden, weil die Bundesnetzagentur muss ja auch die Bedingungen noch ausarbeiten und die Ausschreibung vorbereiten. Aber ich glaube, das, was am meisten Aufregung und Emotionen jetzt ausgelöst hat, ist tatsächlich das sogenannte Langzeitkriterium. Das heißt so, also dass die Vorschrift so lauten soll, dass 10 Stunden Volllastgänge erfüllt werden müssen. Da ist ja die Frage, können das Batteriespeicher leisten oder nicht? Die Batteriebranche sagt ja auch, das ist durchaus möglich. Aber was auch nochmal verschärft hinzukommt, dass zwischen diesen 10 Stunden Volllastgängen nur eine Stunde Pause sein darf. Hört sich schon so an, als ob das jetzt nicht gerade auf Batteriespeicher zugeschnitten ist, sondern dass da eher die Gas Kraftwerke zum Zuge kommen.
Ja, es gab im Vorfeld eine Debatte und es gab Medienberichte, wonach das Bundeswirtschaftsministerium ja genau Argumente dafür eingesammelt hat, wie müssen die Ausschreibungsbedingungen ausgelegt sein, damit Batteriespeicher nicht zum Zuge kommen. Man muss vielleicht diese ganze Diskussion aber versuchen, auch ein bisschen herunterzubrechen, weil natürlich hat sich die Speicherbranche in diese Diskussion intensiv eingebracht und hat auch darauf hingewiesen, wir können auch gesicherte Leistung liefern und wir können den Bedarf an Gaskraftwerken insgesamt reduzieren. Aber auch die Speicherbranche hat ja nicht gesagt, wir brauchen gar keine Gaskraftwerke. Also es geht sozusagen um dieses Mischverhältnis. Und natürlich wurde die ganze Diskussion begleitet, weil dann doch der Eindruck entstanden ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium ganz gezielt versucht hat, Batteriespeicher aus dem Markt zu drängen. Aber tatsächlich, es geht ja auch um die Überbrückung der sogenannten Dunkelflaute, also häufig Perioden im Herbst üblicherweise, wenn auch mal über längere Zeiträume kein Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Und da können Gaskraftwerke eine längere Zeit eher überbrücken. Und man merkt es genau an diesem Ausschreibungsdesign, dass es natürlich schon auch ein Versuch ist, Batteriespeicher mittlerweile rauszudrängen. Also bisher ging es bei Batteriespeichern eher um Überbrückungszeiträume von 2 bis 4 Stunden. Aber die Preise für Lithium-Ionen-Batterien sind so massiv gesunken, dass auch 10 Stunden Zeiträume mittlerweile durchaus möglich sind. Aber was eben nicht möglich ist, und das ist genau das, was du gerade skizziert hast, dass dann eine Stunde später der nächste 10 Stunden Zeitraum zur Verfügung steht, weil die Batterien brauchen dann eben einfach ihre Zeit, dass wieder aufgeladen sind. Und das ist auf jeden Fall ein Vehikel, um Batteriespeicher rauszuhalten. Und ja, das Interesse des Bundeswirtschaftsministeriums dahinter liegen, aber auch Versorgungssicherheitsberichte der Bundesnetzagentur, Einschätzung der Übertragungsnetzbetreiber, die schon gesagt haben, wir brauchen Gaskraftwerke an der ersten Stelle, die perspektivisch umgestellt werden sollen auf Wasserstoff, wenn der denn dann mal verfügbar ist. Aber mit diesen Kriterien, die jetzt da sind, ist das, glaube ich, ziemlich abgesichert, dass da nur Gaskraftwerke zum Zug kommen.
Das Entsetzen ist allerdings auch nicht nur bei den Batteriespeicherbetreibern groß, sondern auch unter den Stadtwerken, die auch selber gerne Kraftwerke bauen wollen, muss man dazu sagen. Das liegt daran, dass vor allem bestehende Gaskraftwerkstandorte ausgeschlossen werden sollen. Und auch Gasmotoren nach der Lesart, das sind ja vor allem kleinere Anlagen, die auch Stadtwerke dann zur Absicherung teilweise bauen. Und da gab es durchaus auch scharfe und harsche Worte aus vom VKU. Und zwar habe ich es mir jetzt auch notiert, die sehr deutliche Warnung des Kartellamts vor einer übermäßigen Marktkonzentration bleibe in diesem Entwurf offenbar unberücksichtigt. Soll heißen, das sind klare Monopolvorwürfe nach dem Motto, das Wirtschaftsministerium bevorzugt nur einige wenige. Aber wir als Stadtwerke, die wir dezentral auch mit Teil der Lösung sein könnten. Wir werden so durch diese neuen Regeln ausgeschlossen.
Ja, einerseits, du sagst, dass bestehende Gaskraftwerksstandorte sind ausgeschlossen. Das führt dahin, dass eben vor allem Kohlekraftwerksstandorte dann zum Zuge kommen könnten. Und dazu kommt ja auch noch die regionale Steuerung des Anlagenausbaus. Auch da ist es im Gesetzentwurf eine sogenannte Südquote beinhaltet. Also werden noch keine genauen Zahlen genannt, aber im Vorfeld war häufig davon die Rede, dass 2/3 der Anlagen im sogenannten netztechnischen Süden, der aber nicht wirklich nur Süden ist, sondern auch weite Teile eben des Westens, also im Prinzip komplett Nordrhein-Westfalen mit umfasst, dass dort 2/3 der Anlagen errichtet werden sollen und 1/3 dann auf das restliche Bundesgebiet, in dem aber auch der netztechnische Süden wieder inkludiert ist. Da gibt es dann wiederum Kritik vom ostdeutschen Kraftwerksbetreiber LEAG, der sagt, naja, also die Energiewende darf jetzt hier nicht an Postleitzahlen scheitern, dass wir den Ausbau am Ende des Tages zu sehr auf eine Region, meinetwegen Nordrhein-Westfalen einfach als Beispiel, fokussieren und der Osten und der Norden fallen hinten runter.
Ja, also in den 194 Seiten ist wirklich eine Verengung der Kriterien so angelegt, dass wirklich nicht so viele zum Zuge kommen, die vielleicht zum Zuge kommen möchten. Das ist auch eine Kritik, die der Bundesverband Neue Energiewirtschaft wirklich klar mitgebracht hat. Das ist kein wettbewerbliches Marktdesign, sondern und auch keine technologieoffene Ausschreibung, sondern es gezielt geht es in eine Richtung und es wird gewünscht oder bestellt, was gewünscht wird. Du hast es ja eben auch angerissen, es gab eine Berichterstattung tatsächlich im Vorfeld, dass der Kraftwerksbetreiber EnBW tatsächlich mitgeholfen haben soll, diese 10 Stunden das Kriterium zu entwickeln. Da gab es sehr viel Unmut und auch viel schlechte Presse für den Konzern. Da haben wir übrigens auch nachgefragt, da war jetzt noch keine Stellungnahme zu bekommen, mit der Begründung, dass der Gesetzentwurf ist in so einem früheren Stadium, wir würden dann später nochmal kommentieren wollen.
Okay, ich habe ja gerade auch angedeutet, die Anlagen sollen dann, wir gehen davon aus, dass es erstmal Gaskraftwerke sein werden in dieser ersten Tranche. Sie sollen perspektivisch auf Wasserstoff umgerüstet werden. 194 Seiten hat der Entwurf, aber so richtig viel zu den Wasserstoffbedingungen steht nicht im Entwurf.
Also in Klammern sind 2 Umstellungsdaten genannt tatsächlich, aber das ist noch nicht konkretisiert und vor allem wird auch gesagt, dass es dann noch für ein separates Verfahren erforderlich sein wird. Das heißt, bei den nächsten beiden Ausschreibungen wird noch nichts klar sein, so ist die Lesart da. Da hat sich auch der Bundesverband BDW zugeäußert, der da etwas enttäuscht ist, weil da sind ja auch große Unternehmen mit Wasserstoffambitionen vertreten und die hätten sich natürlich klar die Kraftwerke auch als Ankerkunden gewünscht und da auch Klarheit gehabt, dass Kraftwerke einfach Wasserstoff nachfragen, damit der Hochlauf, der ja wirklich stockt, einfach mal ins Rollen kommt. Wir erinnern uns an das Gesetz von der Ampelregierung unter der Rede von Habeck. Da waren ja klare Ziele genannt tatsächlich, die auch viele Kraftwerksbetreiber als völlig nicht erfüllbar irgendwie bezeichnet haben. Da sollte ja nach Inbetriebnahme, nach den ersten 8 Jahren, war klar vorgeschrieben, man muss auf Wasserstoff umrüsten. Da hatten wir auch einen Redaktionsbesuch eines Kraftwerksbetreibers, der gesagt hat, unter diesen Bedingungen hätte ich jetzt nicht investiert. Dass jetzt aber im Umkehrschluss sehr wenig drinsteht, bis wann welche Mengen umgestellt werden sein müssen, ist vielleicht löst natürlich auf der anderen Seite auch wieder sehr viel Unsicherheit aus. Und da wird man sehen, wie das jetzt im Gesetzesverfahren weiter funktionieren wird oder ob da vielleicht nochmal aufgegriffen wird.
Da ist auf jeden Fall Eile geboten. Du hast es gesagt, im September soll die erste Ausschreibung schon stattfinden. Jetzt sind wir gerade mal in der Ressortabstimmung. Das heißt, das parlamentarische Verfahren schließt jetzt eigentlich erst an. Das Gesetz muss beschlossen werden. Dann muss die Bundesnetzagentur die Ausschreibung vorbereiten und umsetzen. In der Vergangenheit hat die Bundesnetzagentur stets gesagt, ja, wir werden so 7 Monate brauchen. Da hat der Präsident Klaus Müller mittlerweile dann auch schon die eigenen Zahlen korrigiert und runtergerechnet und hat gesagt, ja, so lange können wir uns gar nicht mehr Zeit lassen, weil es ist definitiv das Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums, dass die erste Ausschreibung auch dieses Jahr noch bezuschlagt wird. Also da darf jetzt wirklich nicht mehr viel passieren, auch im parlamentarischen Verfahren. Die Bundesnetzagentur muss selbst dann einen Entwurf für die Ausschreibung erarbeiten, den wiederum in die Verbändeanhörung geben oder Konsultationen unterziehen. Also da ist wirklich alles spitz auf Knopf und das Gesetz muss auch nochmal von der EU-Kommission beihilferechtlich freigegeben werden. Also sind wir mal gespannt, ob das dieses Jahr noch klappt. Laut Plan sollen dann im nächsten Jahr soll dann die nächste Auktionierung stattfinden. Das sind dann nur noch 2 Gigawatt. Und da ist der Technologiepfad nicht mehr ganz so eng geschnürt.
Genau, wir haben es eben ja gesagt, das sogenannte Langzeitkriterium ist da nicht mehr gesetzt. Das heißt, da könnten dann auch Batteriespeicher unter anderem zum Zuge kommen. Auch die bestehenden Gasstandorte werden dann nicht mehr ausgeschlossen. Aber wie auch am Anfang schon gesagt, diese 2 GW sind natürlich deutlich kleiner als die 9 GW, die wir dieses Jahr schon unter den Hammer bringen wollen. Von daher ist das eine ganz andere Menge. Dann sind noch 3. Runden angekündigt, für 2-mal, also für jeweils Oktober 2027 und Oktober 2029, wo dann sogenannten Kapazitäten auch ins Rennen gehen können. Da ist der Pferdefuß vielleicht, dass da noch gar kein Volumen genannt ist. Das ist noch völlig offen in diesem Entwurf. Da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht.
Möglicherweise hängt das auch davon ab, ob davor alle ausgeschriebenen Kapazitäten auch erfolgreich auktioniert werden. Wir hatten ja vorher Eckpunkte, die sich insgesamt auf 12 Gigawatt beliefen, die ausgeschrieben werden sollen. Jetzt durch die ersten 3 Auktionstermine werden ja schon 11 Gigawatt vergeben. Also da muss man gucken. Ich muss sagen, wirklich persönlich, ich bin total gespannt auf diese Ausschreibung im Jahr 2027 und wenn da noch weitere folgen. Weil da gibt es ja dann wirklich einen Wettbewerb der Technologien. Und wenn dann weitere Gaskraftwerksstandorte mit Batteriespeichern und vielleicht mit industriellen Lasten und weiteren Technologien in den Wettbewerb gehen, da bin ich total gespannt, was dabei rauskommt. Wir hatten jetzt viel die Diskussion, dass die Batteriespeicherbranche gesagt hat, das, was die Gaskraftwerke liefern, das können wir zum Teil zumindest auch, aber CO2-frei. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob sich das dann tatsächlich bewahrheitet und wie dieses Rennen ausgeht, ist, glaube ich, wirklich eine unheimlich interessante und spannende Angelegenheit. Die Kritik oder die Branchenreaktionen hast du ja schon angesprochen. Manche der großen Betreiber haben sich erstmal zurückhaltend gegeben. Vom ostdeutschen Betreiber LEAG kam erstmal weniger Begeisterung. Auch bei den Stadtwerken kam weniger Begeisterung. Auch die Speicherbranche war nicht so begeistert. Also gemischtes Bild, aber es ist natürlich ein unheimlich politisch aufgeladenes Gesetz. Das war klar, dass es da viel Kritik gibt.
Ja, ich glaube, anders kann man es nicht ausdrücken. Also gestern war wirklich ein belebter Tag auch in der Redaktion, die Telefone liefen heiß. Also da ist auch sehr viel Unverständnis tatsächlich im Markt, dass es dann tatsächlich jetzt so gekommen ist, wie befürchtet. Das wird uns bestimmt auch in den kommenden Wochen noch stark begleiten, unsere Berichterstattung.
Und schön, dass du auch den Redaktionsalltag anspielst, weil da kann man schon auch mal sagen, das war jede Menge los, denn das neue Kraftwerksstrategiegesetz kam eben nicht ganz alleine daher, sondern es kam jetzt gemeinsam mit zwei weiteren Gesetzesentwürfen, einmal zum sogenannten Netzpaket und zum EEG. Da wollen wir jetzt auch gleich einen Blick drauf werfen, vorher geben wir aber mal ab für einen Veranstaltungshinweis.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate Forum Industry Meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Melden Sie sich jetzt an unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Gut, dann sind wir zurück und Carsten, dann nehmen wir dich mal mit ins Boot. Das Thema Kraftwerksstrategie hat dich in den vergangenen Jahren und Monaten ja auch schon sehr, sehr intensiv beschäftigt. Jetzt in dieser Woche hat sich der Thematik vor allem Michaela auch mit angenommen. Und auch aus Gründen, weil wir konnten gar nicht alle Gesetze irgendwie jetzt zum Beispiel nur bei dir abladen, weil es war wirklich jede Menge los. Und du hast dir das Netzpaket angeguckt, das jetzt auch vom Bundeswirtschaftsministerium in die Ressortabstimmung gegeben worden ist. Da kann man gleich schon mal sagen, da gibt es einen Unterschied. Das ist jetzt ein reines Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium, das jetzt noch nicht mit der SPD-Seite vorverständigt worden ist. Da gab es eher intensive Diskussion, nicht nur ums Netzpaket, sondern auch noch um weitere Gesetzgebungsverfahren. Da dürften jetzt die Diskussionen darum in den nächsten Wochen auch noch mal weiter an Fahrt aufnehmen. Dieses Netzpaket besteht ja im Prinzip aus zwei großen Teilen. Teil 1, da geht es um die Neusortierung der Netzanschlussverfahren. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass es eine Unmenge zum Beispiel an Batterieprojekten gibt, die momentan auf Papier sind, die Anträge auf Netzanschluss stellen bei den Netzbetreibern, sowohl bei den Übertragungsnetzbetreibern als auch bei den Verteilnetzbetreibern, haben sie sehr, sehr große Zahlen mittlerweile summiert, die zumindest jetzt erstmal auf Projekten, auf Papieren stehen eigentlich. Aber es gibt auch große Anfragen, natürlich weiterhin aus dem erneuerbaren Bereich, aus dem Industriebereich, von Rechenzentren. Und da war das, ja, der Aufschrei der Netzbetreiber groß. Sie haben gesagt, wir können das so, wie es bisher ist, nicht mehr bewältigen, weil bisher war die übliche Praxis eigentlich ein sogenanntes Windhundverfahren. Das heißt eigentlich, Jedes neue Projekt, das dazugekommen ist, hat sich im Prinzip hinten in die Schlange angestellt. Und diese Schlange war wirklich tatsächlich sehr, sehr lang. Und da war es dann auch egal, wie seriös dieses Projekt ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich realisiert wird. Und das wird jetzt im ersten Teil dieses Gesetzes geändert. Und das ist, glaube ich, auch der Abschnitt, der viel weniger strittig ist.
Du hast es ja schon angedeutet, auch das Netzpaket, das wird uns meiner Prognose nach weiter beschäftigen. Vielleicht nochmal zurück auf Klaus Müller, den du vorhin schon kurz erwähnt hast, Chef der BNetzA, der im Zusammenhang mit dem Kraftwerksgesetz vor einem Kulturkampf gewarnt hat zwischen Kraftwerken und Speichern. So ein bisschen einen Kulturkampf haben wir auch hier, und zwar zwischen Netzausbau und erneuerbaren Ausbau. Vor allen Dingen rund um den sogenannten Redispatch-Vorbehalt. Wir erinnern uns, der Vorschlag besagt, dass Netzgebiete künftig als kapazitätslimitiert gelten können, vorausgesetzt 3% Redispatch-Maßnahmen der Erzeugung haben im Vorjahr stattgefunden, können die entsprechend ausgewiesen werden, und in diesen limitierten Netzgebieten muss dann oder kann dann bis zu 10 Jahren keine Entschädigung bei Abregelung für neue erneuerbaren Anlagen gezahlt werden. Das ist natürlich für die Branche ein ziemlicher Hammer und ist entsprechend ja in der Vergangenheit, wir haben ja mehrmals auch hier an dieser Stelle drüber gesprochen, sehr kritisiert worden. Das hat jetzt Frau Reiche, Wirtschaftsministerin Reiche, aber nicht davon abgehalten, das ganze Paket nahezu unverändert in die Ressortabstimmung zu geben. Also der Redispatch-Vorbehalt ist weiter drin. Die Baukostenzuschüsse sind weiter drin, auch die Priorisierung der Anschlussbegehren, die künftig von den Netzbetreibern durchgeführt werden sollen oder dürfen. Also du hast es gesagt, Abkehr vom Windhundprinzip, das ist so weiter drin. Und das, ja, die Branche, vor allen Dingen die erneuerbaren Branche, zeigt sich einigermaßen entsetzt darüber, dass ja die ganzen Hinweise und die ganze Kritik da gar nicht aufgenommen wurde, die in den letzten Wochen, Monaten stattgefunden hat.
Im Prinzip geht es an der Stelle dieses Gesetzespakets ja vor allem darum, den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze besser aufeinander abzustimmen, weil wir sind damit ja doch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Gerade Solarparks zum Beispiel lassen sich deutlich schneller neu errichten als neue Netzabschnitte. Und da steht auch im Gesetzentwurf, dass der Netzausbau gerade im Verteilnetz dann mal 8 bis 12 Jahre in Anspruch nehmen kann. Und dieser Redispatch-Vorbehalt, das ist ja die zentrale Maßnahme, um diese beiden unterschiedlichen Ausbaugeschwindigkeiten besser aufeinander abzustimmen. Der sieht aber eben jetzt eigentlich ein 10-jähriges Festschreiben des Status quo vor, weil über 10 Jahre wird dann eben in sogenannten kapazitätslimitierten Netzgebieten keine Entschädigung für Abregelungen mehr bezahlt. Und ich glaube auch gerade diese 10 Jahre, das ist doch durchaus ein Streitpunkt, weil man sagt, naja, 10 Jahre passiert dann erstmal nichts.
Genau, und da ist einfach auch die Befürchtung, gerade in der erneuerbaren Branche, dass der Ausbau abgebremst, abgewürgt wird, dass Investitionen unter diesen Voraussetzungen einfach nicht mehr stattfinden und dass das Ganze eben zu Rückschritten führt. Und entsprechend sind die Äußerungen, also Sperrzone für Energiewende war da zu lesen und so weiter. Und der BDW verlangt Beschleunigung des Netzausbaus stattdessen. Und naja, es kommt eben nicht nur aus der Branche dann eben die Kritik, sondern natürlich aus der Opposition, das ist klar, die Grünen vor allen Dingen, aber auch die SPD, die signalisiert durchaus Widerstand, also, und verweist da teilweise auf Widerspruch zum Koalitionsvertrag, der eben explizit vorsieht, dass der erneuerbaren Ausbau weitergehen muss und soll. Und Umweltminister Carsten Schneider hat auch schon signalisiert, dass er hier keinen Konsens innerhalb der Regierung sieht. Es gibt ja auch andere Maßnahmen, die man treffen könnte, statt des Redispatch-Vorbehalts nutzen statt abregeln, ist hier so ein Stichwort. Also Carsten Schneider hatte ja diese Woche den Petersberger Klimadialog, den er als Umweltminister ausgerichtet hat. Und da hat er eigentlich auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass er gerade auch vor der aktuellen Energiekrise, Stichwort Iran-Konflikt, Energiepreis und so weiter, einfach in der Elektrifizierung und auch in der Energiewende im erneuerbaren Ausbau die Lösung sieht. Das beißt sich dann eben jetzt auch mit den Vorhaben von Katharina Reiche, und da bin ich mir sicher, dass da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist.
Da gab es ja mittlerweile auch Andeutungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Staatssekretär Frank Wetzel, an dem ja diese Kritik an dem Redispatch-Vorbehalt nicht spurlos vorbeigegangen sein kann. Das ist natürlich vollkommen klar. Man muss auf der anderen Seite aber durchaus auch sagen, es gibt ja auch Gründe, warum ein Vorschlag in diese Richtung auch kommt, weil eben aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, dass der Erneuerbarenausbau teilweise dann doch deutlich schneller ist als der Netzausbau. Und man kann durchaus auch verstehen, dass man sagt, da wo es jetzt schon viel Abriegelung gibt, wo die Netzkapazitäten wirklich begrenzt sind, da weiterhin ungebremst Erneuerbare einzubauen, kann man gut nachvollziehen. Das finde ich persönlich auf jeden Fall nachvollziehbar. Was ich aber nicht nachvollziehbar finde, ist, dass in diesem Teil des Netzpakets gar kein richtiger Angang drin ist, um auch den Netzausbau zu beschleunigen oder die Netzbetreiber auch irgendwie an der Stelle zu verpflichten, also dort, wo keine Entschädigungen mehr gezahlt werden, da muss dann auch tatsächlich erkennbar ein beschleunigter Netzausbau stattfinden. Auch der Gesetzgeber hätte ja Möglichkeiten oder man wählt eben andere Wege, die nicht ganz so strikt sind wie dieser 10-jährige Redispatch und so ein bisschen dies Staatssekretär Wetzel das wohl anklingen, dass er vielleicht da noch Bewegung gibt.
Ja, also es war zu hören, dass er gesagt hat, das wäre noch nicht das Ende der Debatte. Er hat auf das Strucksche Gesetz verwiesen, das ja besagt, dass Gesetze nicht so aus dem parlamentarischen Verfahren kommen, wie sie reingegangen sind. Und er hat sich offen gezeigt für Gedanken, wie man die Systemgerechtigkeit zwischen Netzausbau und erneuerbaren Ausbau, die wir ja in irgendeiner Form auch brauchen, wie man die effizient hinbekommt. Es liegen ja inzwischen auch einige interessante Vorschläge vor, was man machen könnte. Das Beratungsunternehmen BET hatte die Einführung der systemdienlichen Anschlussleistung SAL vorgeschlagen. Da gibt es ein sehr kompliziertes, interessantes Modell. Es gibt Vorschläge zu flexiblen Netzanschlussverträgen der Energiekonzerne EW und EnBW. Das wären ja beispielsweise so Gedanken, mit denen man sich dann nochmal beschäftigen könnte.
Ja, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie da die Diskussion weitergeht. Ich bin gespannt. Ich könnte mir einerseits vorstellen, dass man tatsächlich von diesem 10-jährigen Redispatch-Vorbehalt weggeht. Auch der Vorschlag, den du angesprochen hast von BET, der ist vielleicht gar nicht so weit davon entfernt vom Grundsatz, aber er setzt einerseits setzt er auf FCAs und auf der anderen Seite verkürzt er diese Zeiträume und sagt auch, der Druck auf die Netzbetreiber muss schon auch da sein und den sehen wir in dem bisherigen Vorschlag noch nicht. Wahrscheinlich wird es an der Stelle nochmal Änderungen geben und ein anderes Gesetz, das auch diese Woche dann in die Ressortabstimmung gegangen ist, das ebenfalls nicht geeint ist. Also es verhält sich genauso wie bei diesem Netzpaket. Das ist die geplante EEG-Reform. Auch da kann man eigentlich sagen, ein Gesetz, das viele Dinge umsetzt, die gar nicht so strittig sind. Einerseits ist es eine EU-rechtliche Vorgabe, dass das EEG angepasst wird, dass die Einspeisevergütung, die das früher das zentrale Instrument des EEGs war, dass das weiter zurückgefahren wird, dass die erneuerbaren Energien sich stärker dem Markt stellen. Das passiert zum Beispiel über eine verstärkte Direktvermarktung. Große Projekte sollen künftig über Differenzverträge, CFDs, gefördert werden. Der Eigenverbrauch soll gestärkt werden. Allerdings geht auch hier der Entwurf wieder in einem Punkt in eine sehr starke und strikte Richtung, die auch Bundesumweltminister Schneider, der den Klimaschutz hochgehalten hat, auch nicht unbedingt gefallen dürfte. Nämlich, das ist das geplante Förderaus für kleine PV-Anlagen. Es gab da ähnlich wie beim Netzpaket vor einigen Wochen schon im Februar einen geleakten Entwurf. Der war also noch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und da gab es schon einen Riesenaufschrei, muss man auch sagen. Das war eine ziemlich konzertierte Aktion, denn dieser geleakte Entwurf hat gleichzeitig auch das Licht der Welt erblickt mit einem Einschätzungspapier aus dem Umfeld der Solarbranche. Da war also schon deutlich erkennbar, wo das Ganze herkommt. Allerdings ist die Solarbranche eben auch die stark Betroffene, weil es soll eben dieses Förderaus geben für kleinere Solaranlagen, die kleiner sind als 25 kW. Und es ist nicht nur, dass es da heißt, es wird nicht mehr gefördert, das soll auch die Spitzen Einspeisespitzen sollen reduziert werden auf nur noch 50%. Also da sind einige Härten für die Solarbranche drin. Die Direktvermarktung für den restlichen Strom soll zur Pflicht werden. Aber selbst wenn jetzt ein kleiner Anlagenbetreiber einen Abnehmer hätte und gerne 100% direkt vermarkten wollen würde, ist das vom Gesetz ausgeschlossen. Also da ist auch viel Konfliktpotenzial bei dem Gesetz dabei.
Man könnte noch weitermachen. Man könnte jetzt noch mit dem Bundesbedarfsplangesetz anfangen, was diese Woche auch noch auf den Tisch geflattert ist. Da geht es eben um neue Netzausbauprojekte, 45 neue Projekte, Änderungen bei 13 bestehenden. Und es geht vor allen Dingen um eine Umstellung des bisherigen Erdkabelvorrangs auf Freileitungen für die Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen. Das ist auch nicht unbestritten. Früher wollte vor allen Dingen Bayern, dass alles unter der Erde stattfindet. Die Menschen das nicht so sehr vor den Augen haben. Jetzt kommt Kritik aus Niedersachsen und aus Schleswig-Holstein daran, dass der Erdkabelvorrang abgeschafft werden soll an dieser Stelle. Also auch noch so eine Baustelle.
Also jede Menge Gesetze in dieser Woche im politischen Umfeld unterwegs, hat die Redaktion ordentlich auf Trab gehalten. Viele weitere Themen haben wir natürlich auch noch bearbeitet, die bei uns auf unseren nationalen Plattformen, Webseiten nachzulesen sind. Auch in der Schweiz und auch in Österreich tut sich natürlich Tag für Tag und Woche für Woche ganz viel im Energiebereich. Wir haben so eine Woche jetzt fast hinter uns. Also ich tatsächlich ja, weil wir zeichnen auch heute schon auf am Donnerstag, weil ich morgen einen Tag frei habe. Da freue ich mich auch irgendwie drauf, dass wir das mal hinter uns haben. Und freue mich aber genauso auch auf die nächste Woche, wenn wir hier wieder zusammenkommen für eine neue Podcast-Folge.
Da reden wir dann vielleicht über das Gebäudemodernisierungsgesetz mal wieder. Das soll eigentlich am 29. April im Kabinett landen. Da darf man auch gespannt sein, ob dem so sein wird.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen lieben Dank, Michaela, dass du dabei warst. Dankeschön, Carsten. Hat Spaß gemacht. Gerne bald wieder. Bis dahin, eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.